Das sollten wir nie vergessen. In keiner Situation unseres Lebens. Wir sind von Gott geliebt. Das ist etwas ganz Fantastisches, Wunderbares. Aber das Geliebtsein und von Gott geführt sein, das bewahrt uns nicht immer vor schmerzlichen Erfahrungen, vor schmerzlichen Abschnitten im Leben. Wir sehen das auch im Leben Davids, dass die Liebe Gottes ihn nicht vor Zeiten von Anfechtung und Verfolgung bewahrt. Aber, und das ist das Tolle an David, und deswegen auch dieses Zeugnis, ein Mann nach dem Herzen Gottes. David hält in seinem Vertrauen auf Gottes Versprechen und Führung an ihm wirklich unverbrüchlich fest, auch nach Scheitern und Niederlagen. In unserem Leben gibt es sicherlich auch Situationen, in denen wir nicht glaubensfroh nach oben schauen, sondern vielleicht in eine Richtung, die nicht gut für uns ist. Es gibt Gelegenheiten, in denen wir nicht an dem Platz sind, wo wir sein sollten. Es gibt Versuchungen, die über uns hereinbrechen, vielleicht mal langsam und stetig, wie so ein stetiger Tropfen. Und viele Tropfen, wissen wir, können sogar einen Stein aushöhlen. Oder aber auch mal ganz überraschend und unverhofft. Und in eine solche Situation kommt David. Und darüber wollen wir heute Morgen sprechen. Und wir müssen immer wieder dieses sehen, diesen Kontrast und auch versuchen, dieses auszuhalten, von Gott geliebt. Und was dann passiert, Arne, du hast es ganz krass angesprochen. Und ich glaube, gerade bei David wird das so unendlich krass. Von Gott geliebt und dann so ein Scheitern, so ein Mensch, zu solchen Taten fähig. Wir wollen jetzt aus 2. Samuel 11 die Verse 1 bis 5 hören.
Im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Heer Israels in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Rabba. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem Dach des Palastes umher. Da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Er schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, wer diese Frau war. Man sagte ihm, es ist Bathseba, die Tochter von Eliam und Frau des Hethiters Uriah. Da ließ David sie holen, und als sie in den Palast kam, schlief er mit ihr. Sie hatte gerade die Reinigungshandlungen nach ihrer monatlichen Blutung beendet. Danach kehrte sie nach Hause zurück, und als Bathseba merkte, dass sie schwanger war, ließ sie es David mitteilen.
Dieses Kapitel 11 ist in meiner Bibel, die ich vorwiegend nutze, überschrieben: Davids Ehebruch und Blutschuld. Es geht also um ein Ereignis im Leben Davids, das wahrlich kein Ruhmesblatt für ihn ist. Ganz im Gegenteil. Hier setzt er alles aufs Spiel. Alles. Seine Gottesbeziehung, sein Königtum, eigentlich alles, was er erreicht hat und was ihn ausmacht. Doch kurz zum Zusammenhang dieser Geschichte. Nach dem Tode Sauls war David König von Juda geworden. Über die übrigen Stämme von Israel war der Sohn Sauls, Ischboschet, König. Doch nach dessen gewaltsamem Tod, an dem David keine Schuld trug, wurde dann David über ganz Israel König und er regierte in der Hauptstadt Jerusalem. Aber das Land kam nicht zur Ruhe. Es war umgeben von Feinden und immer wieder musste David in die Schlacht gegen die Philister im Westen, gegen die Ammoniter im Osten, gegen die Aramäer im Norden. Aber David hatte in Joab einen sehr tüchtigen Heerführer. Inzwischen gaben die Philister und auch die Aramäer Ruhe. Aber die Ammoniter machten immer noch Ärger und sie hielten hartnäckig ihre feindselige Haltung gegen Israel aufrecht. Nur damit wir jetzt mal wissen, in welchem Zusammenhang stehen denn diese Verse, steht diese Begebenheit. Und um dieses schwelende Problem im wahrsten Sinne des Wortes in Angriff zu nehmen, befahl David im Frühjahr, nachdem der Spätregen zu Ende war und es üblich war, dann auch wieder militärische Aktionen durchzuführen, befahl er seinem obersten General Joab einen Feldzug gegen Rabba. Rabba, die Hauptstadt der Ammoniter. Normalerweise ist es üblich, dass der König seine Armee persönlich anführt. Aber diesmal bleibt David zu Hause. Während seine Männer in den Kampf ziehen, macht er es sich in Jerusalem gemütlich. Und an einem späten Nachmittag, und wir haben ja jetzt schon so eine Hitzeperiode hinter uns, nicht, wo man am liebsten nur drinnen ist, und wenn man rauskommt, dann kriegt man so einen Schlag vor den Leib, vor Hitze. Deswegen können wir uns das so ein bisschen jetzt auch vorstellen und nachempfinden. An solch einem Spätnachmittag erhebt sich David vom Mittagsschlaf, den er zur Überbrückung der größten Hitze des Tages gehalten hat, und er sucht die erste Abendkühle auf der Dachterrasse seines Palastes. Nun, daran ist ja gar nichts auszusetzen. Auch nicht, was er dann unverhofft zu sehen bekommt. Eine außergewöhnlich schöne Frau nimmt ein Bad im Nachbargarten, nämlich dieser Garten gehört dem Nachbarn Uria. Nun, ob diese Frau mit irgendwelchen Hintergedanken da badet, in der Hoffnung, eventuell die Aufmerksamkeit des Königs auf sich zu ziehen, oder aber ob das geschah in unschuldiger Absicht, die frühen Abendstunden zu genießen und sich von der Hitze und Anstrengung des Tages zu erholen, sich abzukühlen, sich zu reinigen, das wissen wir alles nicht. Da kann man Vermutungen anstellen, aber mit Vermutungen habe ich es nicht so. Luther hat einmal gesagt, dass über unserem Kopf Raben kreisen, das können wir nicht verhindern. Aber wir können verhindern, dass diese Raben Nester auf unserem Kopf bauen. David steht auf der Dachterrasse und er schaut. Nun, er schaut jetzt nicht gentlemanlike weg. Nein, er tritt noch näher an die Mauer und schaut sich die Augen aus. Und was er da sieht, das dringt in seine Sinne, in seine Gefühle, durchdringt ihn ganz. Sexualität ist eine der größten Anziehungskräfte. Und Sexualität ist eine Macht, die herrschen will, die im betreffenden Moment alles will und die auch nicht nach Konsequenzen fragt, die den Verstand außer Gefecht setzt und nur Erfüllung und Befriedigung will, und zwar jetzt. Nun, Sexualität ist von Gott geschaffen. Und Sexualität ist etwas ganz Besonderes. Und sie ist auch etwas Wunderbares. Und sie ist nicht nur für die Fortpflanzung gedacht, sondern gerade auch um der Liebe und der intimen und vertrauten Beziehung zwischen Mann und Frau Ausdruck und Erfüllung zu geben. Aber die Bibel verschweigt auch nicht, mit welch großen Gefahren wir da zu tun haben, wenn es um das geschlechtliche Leben geht. Und deshalb heißt es ja auch in den 10 Geboten, du sollst nicht Ehe brechen. Und darum heißt es auch im Neuen Testament, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und das Wort Gottes warnt an vielen, vielen Stellen vor Lüsten und Begierden, die nur vordergründig sind und nur wirklich kurzfristig befriedigen, aber letztlich doch eine ganz zerstörerische Wirkung haben. Das Verhängnis nimmt bei David seinen Lauf. Er schickt einen Diener los, der herausfinden soll, um welche Frau es sich handelt, wie sie heißt, in welchen Verhältnissen sie lebt. Und dann folgt der nächste Schritt. Er lässt diese Frau holen. Bathseba, die Frau seines Nachbarn Uria. Und Uria ist zurzeit nicht da. Der ist mit in den Kampf gezogen gegen Rabba. Und dann kommt es, wie es kommen muss. David schläft mit Bathseba. Er bricht die Ehe. Er nimmt sich etwas, was ihm nicht gehört. Er tut etwas, was Sünde in den Augen Gottes ist. Und Sünde hat immer zerstörerische Auswirkungen. Zunächst hat diese Tat die Auswirkung, dass Bathseba schwanger wird. Und das lässt sie auch David mitteilen. Denn jetzt gibt es ein echtes Problem. Ein Kind ist unterwegs. Und der Vater kann nicht der Vater sein, weil dieser gar nicht anwesend war und ist. Nun, in den nächsten Versen des Kapitel 11 lesen wir dann, wie David trickst, im wahrsten Sinn des Wortes trickst, um dem Uriah dann doch noch das Kind und die Erzeugerschaft unterzuschieben. Aber eine Sünde gebiert die nächste und wiederum die nächste. Es ist einfach wie eine Kettenreaktion. Nachdem diese Absicht Davids scheitert, informiert er seinen Heerführer Joab, den Uriah bei gefährlichen Kampfhandlungen doch einfach in die erste Reihe zu stellen, da, wo er gar keine Überlebenschance hat. Und es kommt, wie es kommen muss. Uriah fällt im Kampf. Er ist tot. David ist erleichtert und Bathseba trauert um ihren Mann. Wie auch immer. Aber so steht es in der Bibel. Nach der vorgeschriebenen Trauerzeit holt er sie in seinen Palast und wo sie dann ihr Kind, einen Sohn, zur Welt bringt. Jetzt müssten wir erstmal innehalten und versuchen zu ordnen, zuzuordnen. Denn die Frage ist doch, was hat das alles mit mir, mit dir zu tun? Nun, alle diese Geschichten sind nicht aufgeschrieben, so als spannende Feierabendlektüre, sondern um wirklich um Menschen, um Handlungen, um Konsequenzen aufzuzeigen, was es alles mit sich bringt, wenn das und dies und jenes passiert. Das ist aufgeschrieben zu unserer Belehrung, um uns zu ermutigen, um uns zu ermahnen, zu warnen. Denn das Leben ist gefährlich und jeder von uns ist gefährdet. Und es soll niemand sagen, das könnte mir doch nicht passieren und dieses auch nicht und jenes. Mord erst recht nicht. Wer meint zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Dieses Sprichwort haben wir sicherlich schon mal gehört. Und diese Weisheit ist wie viele andere Sprichwörter und Weisheiten aus der Bibel. 1. Korinther 10. Wer meint zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Und mir fielen folgende Punkte auf, als ich diese Texte durchlas. Und ich muss sagen, ich habe mich lange gesträubt, ob ich diesen Text nehmen soll. Und ich habe es nicht genommen, weil alles so spannend ist. Ich habe diesen Text genommen, sollte ein Text aus dem Leben Davids sein, weil dieser Text auch was mit dir und mir zu tun hat. Weil David nicht ein Exot ist, sondern weil vieles aus dem Leben Davids sich auch in unserem Leben widerspiegelt. Weil wir uns in ihm ja wirklich wiederfinden. Wir mit manchem uns identifizieren können. Bei den Sonnenseiten des Lebens, bei Erfolg, aber auch bei Scheitern, bei Not, bis hin, wo man meint, es geht nicht weiter. Am falschen Ort. Wenn wir richtig zugehört und aufgepasst haben, dann haben wir gehört, David blieb jedoch in Jerusalem zurück. Nur ein paar Worte, aber sehr inhaltsschwer. Sein Platz wäre jetzt an dieser Stelle und zu dieser Zeit gewesen, beim Heer zu sein, als Anführer. Am falschen Ort zu sein, ist auch Mahnung an uns. Am falschen Ort zu sein, hat schon zu vielen Konflikten und zu Problemen und zu Tragödien geführt. Und es geht immer um die Frage, wo gehöre ich hin? Wo ist mein Platz in Familie? Wo ist mein Platz im Beruf? Wo ist mein Platz in Gemeinde? Und das Leben ist noch viel vielfältiger. Wo gehöre ich hin und wo gehöre ich nicht hin? Zweitens. Die Versuchung lauert vor der Tür. Ich habe vorhin das Zitat von Luther gebracht. Nein, Versuchungen sind wir ausgesetzt, denn wir leben in einer gefallenen Welt. Wir sollen als Christen nicht von der Welt sein, das heißt, wir sollen uns von den Verlockungen und Verstrickungen und falschen Versprechungen dieser Welt distanzieren. Aber wir leben in der Welt, das heißt, wir sind einfach umgeben von den Angeboten dieser Welt und diese Angebote sind vielfältig. Und wenn man das mal auf den Punkt bringt, sind es Angebote zum Leben und zum Tod, zum Aufbauen und zum Zerbruch, zum Guten und zum Schaden, zum Lieben und zum Hassen. Und Versuchungen gehören dazu, harmlose bis hin zu solchen, die wirklich an die Existenz gehen, ans Existenzielle, ja, vom Glauben, von meiner Gesundheit, meiner Beziehung, meiner Stellung, meiner Karriere, meines Lebens. Und die größten Versuchungen sind die, wenn es um Macht, Geld und Sexualität geht. Gerade auf diesen Feldern versucht uns der Teufel immer wieder zu versuchen und zu Fall zu bringen. Um uns zu schaden, um uns vom Glauben abzubringen, um Beziehungen zu zerstören. Und deshalb hat Jesus ja auch im Vaterunser uns gelehrt zu beten: und führe uns nicht in Versuchung und bewahre uns vor dem Bösen, erlöse uns von dem Bösen, mach uns los von den Bindungen des Verderbens, bewahre uns in der Freiheit der Kinder Gottes. All das steckt doch hinter diesem einen Satz. Und bei dem Stichwort Versuchung denke ich an keinen, denn von daher kommt auch dieser Satz: die Versuchung lauert vor der Tür. Ich denke an Kain, bevor er seinen Bruder Abel erschlägt. Gott sagt zu Kain, als dieser zornig und hasserfüllt ist: siehe, die Sünde lauert vor der Tür. Sie lauert, sie sucht dich, sie versucht dich, sie verlangt nach dir, sie will über dich herrschen, obwohl du doch über sie herrschen sollst. Gott warnt Kain. Und doch nimmt das Schicksal seinen blutigen Lauf. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Ich denke an Judas, den Jesus noch warnt, der sich aber nicht abbringen lässt von dem Weg des Verrats um des schnöden Mammons willen. Ich denke an einen selbstbewussten, selbstsicheren Petrus, auch von Jesus gewarnt, der in der Versuchung sogar sich selbst verflucht und ausruft: ich kenne diesen Jesus nicht. Und viele andere Beispiele könnten wir anführen, wenn wir die Bibel durchlesen. Über Versuchungen können wir sicherlich jetzt stundenlang sprechen, und jeder von uns hätte seine Geschichte zu erzählen, wenn wir ganz offen und ehrlich miteinander umgehen würden. Ja, wir alle sind Versuchungen ausgesetzt, aber wir sind ihnen nicht ausgeliefert. Und das müssen wir mitnehmen und nicht vergessen. Aber wir sind ihnen nicht ausgeliefert. Wir können Halt finden, wenn wir in der Gefahr sind, mit weggerissen zu werden. Und ich will an dieser Stelle jetzt nicht so furchtbar fromm werden, sondern ich will ganz pragmatisch sein und sagen: wir können lernen, Nein zu sagen. Und wir können lernen, den Anfängen zu wehren. Das ist das Wichtige: Nein sagen und wehret den Anfängen. Das ist meine Erfahrung in vielen Versuchungen. Denn je mehr Schritte ich tue, desto abschüssiger wird die Strecke. Denken wir an David. Er sieht Bathseba. Nicht tragisch. Aber dann erkundigt er sich nach ihr, der nächste Schritt. Und dann lässt er sie holen, wieder ein Schritt. Und dann schläft er mit ihr. Und dann, am Anfang wäre diese unheilvolle Geschichte noch zu stoppen gewesen. Doch schnell ist der Zeitpunkt verpasst. Wir kennen diesen berühmten Point of No Return. Dann ist es zu spät. Und wenn es um das Thema Versuchung geht, dann möchte ich als ein Beispiel von vielen die Medien, vor allem das auch das Internet, nennen. Da vor allem, aber nicht nur da, auf vielen anderen Gebieten des Lebens auch, gilt: wem wir uns ausliefern, das gewinnt Macht über uns. Wovon wir geprägt werden, nicht zuletzt auch auf den Gebieten von Gewalt und Sexualität, das zieht uns ganz einfach in seinen Bann und wird ganz schnell zur Versuchung und zum Fall, führt zur Entfremdung und zum Scheitern, bewirkt Zerstörung und Zerbruch. An dieser Stelle möchte ich eine ganz kleine Geschichte aus vergangenen Tagen erzählen. Ein Gutsherr sucht einen Kutscher. Drei haben sich bei ihm gemeldet. Der Gutsherr fragt den ersten: wie nahe kannst du an einen Graben heranfahren, ohne dass du umkippst? Oh, sagt der erste Kutscher, bis auf 20 Zentimeter bestimmt. Dann fragt er den zweiten: und wie weit kannst du an den Graben fahren, ohne dass der Wagen umkippt? Oh, da muss der zweite ja wirklich jetzt ein bisschen überbieten, ne? Er sagt: bis auf 10 Zentimeter. Und dann fragt er den dritten, und dieser ruft aus: meine Treu! Und er ist ehrlich bestürzt. Vom Graben wegbleiben, Darum geht es doch, so weit wie eben möglich weg und weit vom Graben bleiben. Wir können uns vorstellen, wen der Gutsherr eingestellt hat. So klug sollten wir alle sein und uns von der Versuchung zur Sünde fernhalten. Ich liebe Geschichten, weil sie auf ihre spezielle Art und Weise so Klarheit und Richtung geben. Und deshalb möchte ich noch eine kleine weitere Geschichte erzählen zu diesem Thema Versuchung, weil auch diese Geschichte einen ganz, ganz wichtigen Aspekt aufzeigt. Ein afrikanischer Christ suchte einen Missionar auf, denn er hatte ein Problem. Er machte sich einfach Sorgen, weil in seinem Herzen, in seinem Leben ein ständiger Kampf war, ein ständiger geistlicher Kampf. Er meinte, er würde dazu neigen, das Böse zu tun, so wie es war, bevor er Christ wurde. Und der Mann beschrieb diesen inneren Konflikt als einen Hundekampf. Und er sprach von dem schwarzen Hund und von dem weißen Hund. Der schwarze Hund, klar, das Böse, der weiße Hund, das Gute. Und die kämpfen miteinander. Und dann fragt ihn der Missionar, und welcher Hund gewinnt den Kampf? Der Afrikaner überlegt einen Augenblick. Und dann sagt er, der Hund, den ich füttere. Der Mensch hat einen freien Willen. Deshalb ist er in der Lage zu entscheiden, wem er nachgibt und wem er gehorchen will. Was er füttert, das heißt, womit er sich beschäftigt, was seine Zeit ausfüllt, was ihn prägt. Irgendwo habe ich gelesen, und das ist ein Satz, es wäre schön, wenn wir den nicht so schnell wieder vergessen. Wenn die Maßstäbe Gottes, die unser Miteinander ordnen, verloren gehen, finden wir uns hinter Gitterstäben von Schuld und Angst wieder. Maßstäbe Gottes und die Gitterstäbe von Angst und Not, wenn wir Gott nicht gehorchen. Und wer geht es David nun? Nun, Gott hat uns ein Gewissen gegeben und dieses Gewissen bewirkt, dass wir einfach dann nicht zur Ruhe kommen, wenn wir Schuld auf uns geladen haben, wenn etwas schiefgelaufen ist, was zerbrochen ist, wenn etwas vorgefallen ist, etwas Schlimmes vorgefallen ist, was wir auch nicht mehr ungeschehen machen können. David tut wirklich alles, um zur Tagesordnung zurückzukehren. Und im 11. Kapitel finden wir dann die zwei Sätze, Bathseba wurde Davids Frau. Aber dem Herrn missfiel, was David getan hatte. In einer anderen Übersetzung heißt es, in den Augen des Herrn war die Sache böse, die David getan hatte. Das heißt, auch wenn die Öffentlichkeit nichts mitbekommen hat, wenn alles Unrechte unter der Decke geblieben ist, wenn scheinbar alles irgendwie noch mal gut gegangen ist, so heißt das nicht, Ende gut, alles gut. Sünde hat immer Konsequenzen. Gerechtigkeit verlangt immer nach Aufdeckung und Klärung. Schuld verlangt immer nach Sühnung. Das sind Grundgesetze des Lebens. Wir lesen und hören jetzt aus 2. Samuel 12, die Verse 1 bis 7a.
Da sandte der Herr Nathan zu David. Als dieser zu David kam, sagte er, in einer Stadt lebten zwei Männer, der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß viele Schafe und Rinder, der Arme hatte nichts außer einem kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es zusammen mit seinen Kindern auf, es aß vom Teller des Mannes, trank aus seinem Becher und es schlief in seinen Armen. Er behandelte es wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Gast in das Haus des reichen Mannes. Doch statt ein Lamm oder ein Rind aus seiner eigenen Herde für den Gast zu schlachten, nahm er das Lamm des Armen, schlachtete es und setzte es seinem Gast vor. David wurde sehr zornig über diesen Mann. So wahr der Herr lebt, schwor er, wer so etwas tut, verdient den Tod. Er muss dem Armen vier Lämmer für das eine geben, das er ihm ohne auch nur das geringste Mitleid zu zeigen, geraubt hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist dieser Mann.
Das hat mich elektrisiert, das hat mich richtig durchfahren. Du bist der Mann. Was hat David vorher gesagt? Dieser Mann ist des Todes. Eigentlich hat er sein eigenes Urteil gesprochen. Denn jetzt kommt Gott ins Spiel. Durch den Propheten Nathan. Nathan kommt zu David. Aber es ist kein Spiel. Es ist bitterer Ernst. Gott lässt nicht mit sich spielen. Ja, er ist ein Gott der Liebe, aber er ist kein Hampelmann. Er ist der Ewige, er ist der Heilige, er ist der Gerechte. Und sein Hauptberuf ist nicht, ein Auge zuzudrücken und fünfmal gerade sein zu lassen. Es ist auch nicht sein Job, großzügig über manches hinwegzusetzen, hinwegzusehen oder großzügig zu vergeben. So nach dem Motto, ach, Sünde ist doch nur halb so schlimm, es gibt ja doch noch die Vergebung. Und dafür ist Gott ja nun schließlich zuständig. Nein, Paulus beschreibt im Römerbrief die Liebe Gottes, seine Gnade, seine Treue, seine Barmherzigkeit. Und dann stellt er die Frage, heißt das für uns jetzt, in der Sünde zu bleiben, ja, so richtig kräftig zu sündigen, Schuld auf uns zu laden, damit die Gnade Gottes noch großzügiger und noch größer wird? Gott also Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zukommen zu lassen, uns mit reichlich, überreichlich Vergebung zu beschenken? Und dann antwortet Paulus ganz entsetzt, nein, nein, das sei ferne. Nein, nein und nochmals nein. Wer so denkt, hat nichts verstanden, denn es gibt keine billige Gnade. Die Gnade ist teuer. Die Gnade ist so teuer, dass Jesus dafür am Kreuz von Golgatha sterben musste. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde führt nicht nur in die Entfremdung von der Bestimmung des Menschen, sondern in die Gottesferne. Und das ist die Verdammnis. Das ist der ewige Tod. Von Gott aufgegeben, hingegeben, verlassen. Gottlos, verloren in Dimensionen, wo Gott weder ist noch hinsieht. Das ist die Hölle. Und das hat Jesus erfahren. Dort am Kreuz von Golgatha. Stellvertretend für dich und für mich, an deiner Stelle, an meiner Stelle. Erlösung und Befreiung und Vergebung durch Stellvertretung, das ist das göttliche Prinzip der Gnade. Und wer sich an Jesus hängt, wer bei ihm Vergebung seiner Schuld sucht und findet, der wird ein Kind Gottes, der empfängt ewiges Leben. Und der weiß dann auch um die Tragweite von Sünde. Der weiß um ihre Anziehungskraft, er weiß um ihre zerstörerische Wirkung und er versteht auch den Apostel Paulus, wenn dieser dann schreibt, haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen, gebt ihrem Drängen nicht nach. Ja, die Sünde lauert vor der Tür, die Versuchung streckt immer wieder die Hände nach uns aus. Und wie gehen wir mit dieser Tür, wie gehen wir mit diesen ausgestreckten Händen um, die nach uns greifen? David hat dem willig nachgegeben, er hat nicht Nein gesagt, er hat auch nicht irgendwelchen Anfängen gewehrt. Er ist schuldig geworden. Du bist der Mann. Das Verdeckte wird offenbar, das Dunkle kommt ans Licht. Sünde wird Sünde genannt, nicht Seitensprung, nicht Missgeschick, nicht Kavaliersdelikt, nicht einmal ist keinmal und auch nichts anderes. Sünde wird Sünde genannt. Und Nathan sagt unerbittlich zu David, Gott hat dich so überreich beschenkt. Und wenn das noch nicht genügt hätte, er hätte dir noch viel mehr gegeben. Warum also hast du das Wort des Herrn missachtet und so etwas Schreckliches getan? Ja, warum sind wir denn so anfällig für die Sünde? Ich meine, das ist eine Sache, da können wir nicht bei schlafen. Das Verbotene hat seinen besonderen Reiz. Kennen wir doch nicht, die Kirschen im Nachbarsgarten, die sind immer besser. Da ist der Kick des Neuen, da ist der Kick des Unbekannten. Und ich bin überzeugt, Wir haben es mit dem Erbe von Eden zu tun, mit dem Erbe des Sündenfalls. Sollte Gott gesagt haben? Sollten die Eltern gesagt haben? Sollte die Bibel gesagt haben? Sollte mein Verstand oder mein Herz gesagt haben? Und doch schlummert in uns dieses Verlangen nach mehr. Mehr sein wollen, mehr haben wollen. Veränderung, Befriedigung, auch wenn es nur kurzfristig und vordergründig ist. Wie oft hören oder erleben wir, dass zwei Menschen, die sich einmal geliebt haben, dass sie sich trennen, dass eine Ehe geschieden wird. Aber bekommen wir auch das ganze Elend mit, was damit verbunden ist? Die Zerstörung von Beziehung, von Gefühlen, der Streit unter Umständen bis hin zum Hass und die Kinder, die auf der Strecke bleiben und die ganzen finanziellen Auswirkungen, die vielleicht in den Ruin treiben. Katastrophe hinter Katastrophe, denn Sünde hinterlässt immer eine Spur von Schmerz und Zerbruch. Auch wenn David seine Sünde sieht, jetzt sein Versagen einsieht und er Nathan bekennt, ja, du hast recht, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und das zeichnet David aus. Er verteidigt nicht sein Verhalten. Er bekennt sich zu seiner Tat und zu seinem falschen Verhalten. Er versucht es erst gar nicht mit Entschuldigungen, so nach dem Motto, ich hatte doch eine schlimme und schwere Kindheit. Oder ich bin das doch Opfer, ich bin doch verführt worden. Oder ich war doch nicht ganz bei Sinnen, es war eine Ausnahmesituation. Oder. Es gibt so viele Entschuldigungen in unserem Leben. Nein, er erkennt und er bereut aufrichtig, ich habe gesündigt. Ich kann nichts mehr ungeschehen machen. Aber mich verlangt nach Vergebung. Ich schreie aus der Tiefe von Not und Elend. Wir haben eben von den Psalmen gehört. Damit ich wieder frei werde, wieder frei atmen, wieder frei denken kann. Lesen wir doch einmal Psalm 51 zu Hause in Ruhe, um noch deutlicher zu sehen, wie David wirklich aufrichtig bereut, sodass Nathan ihm dann zusprechen darf, Gott vergibt dir, du wirst nicht sterben. Aber in deiner eigenen Familie wird es viele Turbulenzen und Aufstände und Not und Tod geben. Und das Kind, das geboren ist, wird sterben. David muss sehr bitter erfahren, sein Kind, die Frucht eines flüchtigen Glückmomentes, dieses Kind wird krank. Und David ringt um das Leben dieses Kindes. Er isst tagelang nichts. Er liegt am Bett des Kindes auf dem nackten Boden und er kann nichts anderes denken und bitten. Ach Gott, lass das Kind doch leben. Und da kommen wir wieder an Grenzen, die wir nicht begreifen. Gott segnet nicht die Sünde und ihre Ergebnisse. Auch wenn die heutige Gesellschaft andere Normen, Bewertungen hat und Kirchen sogar das, was früher noch Sünde war, heute segnet. Auch wenn das Kind unschuldig ist, nichts für seine Eltern und die Umstände seiner Zeugung kann, da kommen wir dann mit unserem Verstehen an Grenzen, begreifen Gott nicht. Denn das ist das Tragische. Sünde hinterlässt nicht nur eine Spur von Schmerz und Zerbruch, sondern trifft auch sehr häufig Unschuldige. Das Kind stirbt. Und die folgenden Kapitel des 2. Samuel-Buches berichten von den Tragödien im Hause Davids, berichten von Vergewaltigung, von Mord, von Rache, vom Aufstand des Sohnes gegen seines Vaters, vom Tod und Trauer und Elend. Nein, Gott lässt seiner nicht spotten. Gott lässt nicht mit sich spielen. Aber wer aufrichtig sucht, wenn er gefallen ist, wird den barmherzigen Gott finden. Er wird den gnädigen Gott finden, den Gott, der wirklich nicht beiseite stößt, nach dem Motto, wie es bei uns Menschen oft der Fall ist, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, der nicht beiseite stößt, sondern der vergibt, der annimmt, bei dem wir Halt und Geborgenheit finden, auch in allen Stürmen und Anfechtungen, auch nach allem Scheitern, nach allem Zerbruch. Nach 40-jähriger Königsherrschaft sagt David auf dem Sterbebett zu seinem Nachfolger Salomo. Und Salomo ist auch ein Kind von Bathseba und David, das zweite Kind. David sagt zu Salomo, wie ein Vermächtnis. Ich gehe nun den Weg, den jeder Mensch eines Tages gehen muss. Du aber sei mutig und verhalte dich wie ein Mann. Diene dem Herrn, deinem Gott. Bleib auf seinen Wegen. Halte dich an Gottes Maßstäbe und Ordnungen. Dann wirst du erfolgreich sein und unter dem Segen Gottes und unter seinen Verheißungen stehen. Das hat David gelernt für sein Leben. Und das war ihm unendlich wichtig, weiterzugeben an seinen Sohn, an die nächste Generation. Unter den Verheißungen und dem Segen Gottes zu bleiben. Was gibt es für ein besseres Schlusswort als dieses? Amen.